Disclaimer.
In diesem Podcast geht es um Pädophile, Kindesmissbrauch und damit zusammenhängende Taten und Ereignisse. Die Geschichten der Therapeuten und Pädophilen sind so in Wirklichkeit passiert. Auch das Thema Sexualität und verschiedenste sexuelle Neigungen werden besprochen. Sollten dir diese Themen Unbehagen bereiten, schalte nun lieber weg.
Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast.
Herzlich willkommen zur Podcast-Folge, die es eigentlich gar nicht hätte geben sollen. Und trotzdem hört ihr uns jetzt hier. Warum, das verrate ich gleich. Elisabeth Quentler-Adamo ist wieder bei mir. Sie ist Psychotherapeutin an der Uniklinik Ulm und aktiv bei dem Präventionsprojekt Kein Täter werden. Arbeitet dort also mit Pädophilen zusammen. Und zusätzlich, Elisabeth, hast du auch noch eine eigene Praxis und da arbeitest du mit verurteilten Sexualstraftätern, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Genau, oder mit welchen, die ein Ermittlungsverfahren laufen haben. Ja, ganz genau.
Heute reden wir aber jetzt nicht unbedingt über Kein Täter werden. Eigentlich hatten wir unseren Podcast ja auf 6 Folgen beschränkt. Wir hatten, wenn man diese Folge hier mal auslässt, 5 Folgen bisher, die sind online. Und die letzte, das ist mein Gespräch mit Michi, deinem Patienten, dem Pädophilen, der uns ja immer wieder mit Episoden seiner Geschichte begleitet hat, die kommt folgende Woche online. Das wären dann die 6 Folgen gewesen. Aber das hier ist die 7. Folge und die gibt es wegen euch, unseren Zuhörern. Wir haben nämlich viele tolle Rückfragen, Meinungen, ja, und auch ein paar Komplimente zu dem Podcast bekommen, darf man ja auch mal sagen. Und gerade die Rückfragen, die möchten wir heute natürlich besprechen. Damit starten wir dann auch gleich. Es kam zum Beispiel eine anonyme WhatsApp-Nachricht rein von, sagen wir einfach mal, Melanie. Melanie hat einen pädophilen Mann kennengelernt, hat selbst 2 Kinder und hat da jetzt ein paar Rückfragen. Oder Sirius und seine Frau, die haben sich auch beide bei uns gemeldet. Die sind selbst pädophil, leben trotzdem in einer glücklichen Beziehung. Mit den beiden spreche ich in dieser Folge auch noch. Die betreiben eine kleine Selbsthilfegruppe online und sagen von sich selbst, sie repräsentieren so eine Gruppe an Pädophilen, vielleicht sogar die größte Gruppe, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich Menschen, die ihr sexuelles Verlangen nicht ausleben, aber nicht zu solchen Präventionsnetzwerken gehen, wie ihr das seid, mit Kein Täter werden. Gleich mal Frage zwischendurch. Meinst du auch, ist das die größte Gruppe an Pädophilen?
Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Also es hat ja nicht jeder pädophile Mensch ein Problem mit seiner Neigung. Offensichtlich ist es ja auch so bei Sirius und bei seiner Frau, dass die eben auch durchaus in der Lage sind, eine Beziehung zu einem anderen Erwachsenen aufzunehmen. Und da gibt es bestimmt ganz viele Menschen, die sehr wohl so eine Neigung auch haben, aber kein Problem damit haben oder sich vielleicht auch noch nicht getraut haben, sich bei uns zu melden. Aber es gibt ganz viele, die damit wahrscheinlich gar nicht unbedingt ein großes Leiden haben, auch anderen damit nicht schaden und die deshalb gar nicht erst zu uns kommen.
Bei sowas gibt es aber keine Zahlen, oder? Das ist ja wahrscheinlich extrem schwierig, wissenschaftlich festzustellen.
Ja, weil wir ja schon alleine grundsätzlich von einer Zahl von etwa 1% der männlichen Bevölkerung ausgehen. Und das sind schon Schätzungen. Und wenn wir dann überlegen, wie viele Patienten jetzt beispielsweise im Netzwerk Kein Täter werden bis jetzt behandelt wurden, dann kann man ungefähr schätzen, wie viel nicht kamen. Und das ist dann definitiv die größere Gruppe. Aber festlegen kann man sich da mit den Zahlen sehr schwer oder gar nicht, weil wir eben eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer haben und Menschen, die sich auch gar nicht trauen, sich zu outen und die das auch zum Teil gar nicht notwendig haben, weil sie sagen, mir geht es sehr gut damit.
Wie siehst du das denn zum Beispiel dann mit Studien, die ihr betreibt? Ich meine, Studien kann man nur mit pädophilen Menschen machen, die man kennt, also die auf einen zugekommen sind. Verfälscht das Studien in irgendeiner Form, weil das Menschen sind, die anscheinend bei denen der Leidensdruck so groß ist, dass sie aktiv auf euch zukommen?
Naja, würde ich nicht sagen, weil das ist dann eben die Gruppe derer, die untersucht werden und die anderen pädophilen Menschen, die verhaltensabstinent sind und die damit auch kein Problem haben, für die gilt dann eben diese Studien auch nicht. Auch das, was wir besprechen, bezieht sich ja auch nur auf den Teil der Menschen, die ich kennengelernt habe in den letzten vielen Jahren meiner Tätigkeit und ich kann auch keine Aussagen darüber machen, wie es jetzt Menschen geht, die eben nie bei mir waren. Also ich habe auch nur immer einen begrenzten, wie soll ich das sagen, Bezugsrahmen, auf den ich dann eben, über den ich was erzählen kann.
Es ist so wie immer, man kann nur darüber reden, worüber man sich auch wirklich auskennt. Und das sagen wir auch ganz klar hier. Der Podcast geht um Kein Täter werden. Darüber sprechen wir. Wenn sich da jemand sonst irgendwie in irgendeiner Form angesprochen fühlt und vielleicht auch sagt, hey, das geht mir noch nicht weit genug bei euch im Podcast oder sprecht doch mal das an, Machen wir auch in dieser Folge hier, aber wir müssen natürlich aufpassen, da sind wir keine Experten. Das Problem tatsächlich, ich glaube, beim Thema Pädophilie ist, da gibt es auch manchmal gar keine Experten, weil solche Dinge einfach noch gar nicht erforscht wurden.
Ja, und was ja wirklich auch für mich jetzt einmalig ist, in der Zeit, in der ich diese Tätigkeit mache, dass wir tatsächlich auch plötzlich von Menschen Rückmeldungen bekommen, die wir ja bisher nie erreicht haben. Die würden sich ja vielleicht auch bei uns im Projekt von selber nicht melden und sagen, also ich habe da eine Selbsthilfegruppe oder betrachtet das doch mal von dem oder dem Standpunkt. Fände ich unglaublich spannend, würde ich mich sehr, sehr freuen darüber. Insofern ist es natürlich ein unglaubliches Geschenk, über jetzt diesen Podcast die Möglichkeit zu haben, auch mit Menschen zu sprechen, die eben nicht zu uns gekommen sind.
Mhm. Dann lass uns doch jetzt erstmal starten mit Melanie. Melanie ist selbst nicht pädophil. Melanie ist auch nicht ihr Name, den habe ich gerade frei erfunden. Aber Melanie hat sich an uns gewendet. Sie hat nämlich einen Mann kennengelernt, bei dem sich dann später rausgestellt hat, dass sie pädophil ist. Was sie uns geschrieben hat, das spiele ich euch jetzt vor. Wäre blöd, wenn ich es vorlese. Podcast ist ja ein Audiomedium, da darf man das auch durchaus hören. Hat eine Kollegin eingesprochen, das ist jetzt nicht Melanie, ganz wichtig, sondern das haben wir nachvertont.
Hallo Elisabeth, hallo Nico. Vielen Dank für den Podcast. Ich habe jemanden kennengelernt, der sich als pädophil geoutet hat, als es im Bett nicht ganz funktioniert hat. Ich habe selbst zwei Mädchen und war zutiefst schockiert. Jetzt habe ich mich mit dem Gedanken aber abgefunden. Mich treiben aber noch zwei Themen um. Er arbeitet regelmäßig mit Kindern in der Animation und sucht den direkten Kontakt. Er sagt, das ist das Einzige, was ihm Spaß macht. Zum Zweiten die offensichtliche Beobachtung von Kindern in seiner Umgebung. Sollten sich Pädophile grundsätzlich von Kindern fernhalten oder ist es durchaus möglich, auch im pädagogischen Bereich zu arbeiten, ohne erregt zu werden? Ist das Ausschauhalten nach Kindern ein Hinweis darauf, dass er noch sehr anfällig ist? Eventuell bekommt er Medikamente gegen die Lust. Er ist bereits Patient bei kein Täter werden. Und sollte man sich grundsätzlich als Freundin mit zwei Kindern fernhalten?
Das sind ja jetzt einige Fragen ineinander. Lass uns vielleicht vorne mal starten. Melanie hat jemand kennengelernt und da hat sich dann erst später wirklich im Bett rausgestellt, es funktioniert nicht und er hat sich geoutet, ich bin pädophil. Ist das ein Verhalten, das Pädophile öfters betreiben, die es vielleicht selber noch gar nicht so wirklich einsehen wollen, dass sie sich trotzdem weiterhin mit Frauen treffen? Und dann wirklich erst, wenn es gar nicht geht, sagen, hey, ja, könnte vielleicht dran liegen, dass ich nicht auf Frauen sexuell ansprechbar bin?
Jein, also ich glaube, dass viele pädophile Menschen zunächst mal ja auch hoffen, dass doch alles stimmt mit ihnen und dass eben eine Beziehung auch mit erwachsenen Menschen gelingen kann. Ich kann natürlich jetzt über diesen speziellen Fall, den Melanie schildert, nicht viel sagen, weil ich ja diesen Menschen nicht kenne. Ich müsste den kennenlernen, um mir ein Bild machen zu können. Grundsätzlich finde ich es unglaublich mutig. Es ist durchaus auch, finde ich, ein Zeichen von einem bestimmten Vertrauen, dass dieser Mann sich Melanie gegenüber geoutet hat. Der nächste Schritt wäre unter Umständen darüber nachzudenken, sich eben auch als Freundin an dem Standort, an dem jeweiligen, wo dieser Mann in Behandlung ist, sich dann dort zu melden und mit den behandelnden Therapeuten ins Gespräch zu kommen, um dann auch ganz konkrete Antwort zu den gestellten Fragen zu bekommen. Aber es ist jetzt durchaus auch möglich und wahrscheinlich, dass sich eben auch pädophile Menschen auch in Frauen verlieben, sich auch wünschen, mit denen zusammen zu sein und dass es dann sexuell vielleicht manchmal schwierig wird, wie in diesem Fall, das ist durchaus denkbar.
Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen in einer unserer Folgen, da gibt es die Kernpädophilie, das wäre, wenn man wirklich nur auf Kinder sexuell, aber auch emotional ansprechbar ist. Und dann eben die Mischformen, in denen man durchaus, wie zum Beispiel Michi, der uns ja im Podcast begleitet hat, glücklich verheiratet sein kann neben dem Ganzen. Ja. Das heißt, Melanie könnte sich jetzt an kein Täter werden wenden, auch eben ohne selbst pädophil zu sein, sondern einfach nur mit dem Hintergrund, dass sie jemand kennengelernt hat und dazu einige Fragen hat. Und dann kriegt sie da auch bei euch Hilfe.
Absolut. Also das ist ja tatsächlich auch etwas, das habe ich ja auch in einer der Folgen, wo wir speziell über Angehörige gesprochen haben, schon gesagt, dass natürlich Angehörige, die wesentlich näher an den Menschen dran sind, auch nochmal eine andere, unter Anführungsstrichen, Wirkung haben können. Und das kann unter Umständen sehr, sehr unterstützend sein. Wir können dann eben auch über kritische Fragen oder über Verhaltensweisen anders sprechen, wenn ich den Betroffenen kenne. Und wenn ich dann eben da die Partnerin oder die Freundin oder die Ehefrau oder Bruder, Schwester und so weiter kennenlerne.
Okay. Ja. Als nächstes hat sie ja beschrieben, dass der Mann, den sie kennengelernt hat, in irgendeiner Form mit Kindern zusammenarbeitet. Auch über das Thema hatten wir schon mal in unserem Podcast gesprochen. Ich könnte mich jetzt täuschen, aber ich glaube, es war Folge 2, vielleicht sogar Folge 1. Siehst du es als problematisch, wenn man tagtäglich mit Kindern zusammenarbeitet, wenn man eine pädophile Neigung hat?
Also grundsätzlich sehe ich es zunächst sehr kritisch und ich glaube, wir müssen es auch kritisch sehen, denn potenziell begibt sich ja diese Person immer in ein Umfeld, das etwas mit ihm macht und die Frage ist, tut ihm oder ihr das gut? Also ich muss mich auch immer wieder bemühen, ja auch weibliche Patienten mit reinzunehmen. Wir haben jetzt speziell die Frage eben von Melanie in Bezug auf einen Mann. Aber grundsätzlich muss man das immer sehr kritisch betrachten, ganz klar. Denn dieser Mann begibt sich ja ständig in das Umfeld von Kindern, hat damit auch ganz einfach die Möglichkeit, auf diese sozusagen zuzugreifen. Einerseits in Fantasien, das ist ja nicht strafbewehrt, aber es ist natürlich auch grundsätzlich eine Verfügbarkeit dann gegeben, die unter Umständen kritisch werden kann.
Weiß nicht, ob das jetzt eine blöde Frage ist, korrigier mich. Mich würde interessieren, wie siehst du das dann zum Beispiel im Verhältnis zu heterosexuellen Menschen zum Beispiel? Also in einem Büro arbeite ich auch mit Frauen zusammen, auf die ich stehe oder Männer, die auf Männer stehen oder wie auch immer. Da lässt sich das ja auch nicht vermeiden, aber da würde man jetzt nicht sagen, du, grundsätzlich vielleicht gefährlich, weil der und der irgendwo ganz hinten im Kopf dann doch Fantasien hat, die nicht okay sind.
Mhm. Das ist eine, finde ich, sehr berechtigte und sehr gute Frage. Ich würde davon ausgehen, wenn du als heterosexueller Mann in einem Büro arbeitest, wo auch Frauen sind, dann würde ich davon ausgehen, dass Frauen, die über 18 sind, durchaus auch in der Lage sein würden, dir gegebenenfalls Paroli zu bieten, wenn du Annäherungsversuche machst. Das ist ja in den letzten Jahren auch in den Medien sehr präsent geworden mit dieser MeToo-Bewegung. Mhm. Und da würde ich Frauen durchaus zutrauen oder es ihnen zutrauen müssen, dass sie sich dagegen wehren. Im Gegensatz dazu ist es bei Kindern ein bisschen anders. Denn wenn du als Lehrer zum Beispiel beim Sportunterricht einem Kind Hilfestellung gibst, dann ist das erstmal dein Beruf, dein Job. Du musst dem ja auch Hilfestellung geben. Und wo du den anfasst, das ist dann wiederum etwas, was dann der Erwachsene sozusagen bestimmt und reguliert und das Kind sich auch aufgrund der hierarchischen Unterschiede vielleicht manchmal nicht traut zu sagen, stopp, da fummelst du mich nicht an. Und das würde ich denken, da fehlt sozusagen das Regulativ von dem Gegenüber, in dem Fall eben von dem Kind. Und damit ist es ein Bereich, der zumindest ja jetzt nicht automatisch sich reguliert.
Es lässt sich ja auch nicht vermeiden. Also wir können ja nicht mehr sagen, nur Männer und Männer oder nur Frauen und Frauen. Das ist ja, geht ja nicht. Wenn man mit Kindern täglich zusammenarbeitet, auch darüber hatten wir ja schon gesprochen, eine Pädophilie entwickelt sich nicht irgendwie durch spezielle Ereignisse, sondern es ist eine sexuelle Neigung, die hat man. Es kann vielleicht in der eigenen Kindheit was reinspielen, dass das irgendwie passiert. Darüber haben wir überall schon gesprochen. Mhm. Aber was ich noch interessant fand, das hattest du auch mal erwähnt, ihr seht auch bei euch im Projekt, dass Menschen, die tendenziell mehr mit Kindern arbeiten, dass da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass diese auch pädophil sind, oder?
Naja, so würde ich es nicht sagen, glaube ich, aber tendenziell ist es natürlich schon so, dass gerade Menschen, die sich auch in Kinder verlieben, ein sehr, sehr gutes Gespür haben für Kinder, die auch eine hohe Einfühlung haben und das natürlich dann auch innerhalb eines Berufs ja erstmal sehr günstig ist. Also jeder Kindergartenleiter wird sich vielleicht darüber freuen, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zu haben, die ausgesprochen gut auf Kinder eingehen kann. Gleichzeitig kann das aber natürlich bei pädophilen Menschen den Zugang zu Kindern auch sehr, sehr leicht machen. Und dadurch ist es dann eben auch ein Stück weit problematisch.
Das heißt, es ist eigentlich eher andersrum. Also die Leute werden nicht aufgrund ihres Berufs oder dem Kontakt mit Kindern pädophil, sondern sie sind wahrscheinlich pädophil und suchen sich eher was in die Richtung.
Ganz genau, so würde ich es auch eher einschätzen, ja. Zumal ja die Pädophilie wie wir ja eh auch schon in anderen Folgen gesagt haben, etwas ist, was ja sehr früh auch erkannt wird, nämlich in der Geschlechtsreifeentwicklung. Und meistens ist dann die Ausbildung, die dann die Menschen machen, erst in der Folge sozusagen. Also eigentlich schon mit dem Wissen. Und wir haben durchaus Patienten auch bei uns, die wissen, dass sie pädophil oder hebephil sind und trotzdem oder auch deshalb ganz bewusst sich für einen Lehrerberuf entscheiden. Und wir das dann ganz, ganz regelmäßig sehr hoch problematisieren und auch dann im Einzelfall, und das ist mir noch wichtig auch dazu zu sagen und das zu betonen, das können wir nicht pauschalisieren. Wir müssen das für einen Einzelfall festlegen und eben dann schauen, wie groß ist die Verhaltenskontrolle und will sich jemand wirklich ständig kontrollieren müssen, weil er sich mit diesen, ich nenne es jetzt mal Reizen, umgibt.
Du warst ja in deinem ersten Leben auch Erzieherin, hast du erzählt.
Ja.
Fände ich jetzt ganz interessant, weil du hast dann die Ausbildung zur Erzieherin vermutlich gemacht und jetzt natürlich auch als Psychotherapeutin muss man da einiges an Ausbildung hinter sich bringen. Mhm. Wie ist das denn, wenn man heutzutage Erzieher oder Lehrer, Lehrerin wird? Gibt es da in der Ausbildung, man kann die Leute jetzt nicht psychologisch checken, okay, sprichst du irgendwie sexuell auf Kinder an oder nicht oder so, aber wird das irgendwie in den Ausbildungen thematisiert, diese sexuellen Neigungen?
Also es wird, das ist ja jetzt bei mir schon, ich möchte gar nicht sagen, wie viele Jahre her, aber sehr, sehr viele Jahre her, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Und da wurde ich natürlich nicht gefragt. Das würde man auch nicht dürfen. Mhm. Also das wäre auch nicht in Ordnung. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass Leute, die in Ausbildung sind für diesen Beruf, schon auch sowas wie eine Befähigungsprüfung vielleicht machen.
Mhm.
Aber das Thema Sexualität wird dann nicht thematisiert in dieser Form, was schon, und das ist sicherlich zunehmend passiert, auch in den Ausbildungen der letzten Jahre, wo ich ja schon weg bin von dort, dass dann natürlich Thema Kindesmissbrauch, sexuelle Übergriffe und eben auch die sexuelle Präferenz auch in der Ausbildung besprochen wird. Das ist sicherlich auch nochmal, weil wir ja weil ich tatsächlich auch früher Fälle hatte, wo wir den Verdacht hatten, dass ein Kind sexuell missbraucht wurde, dass wir da als Erzieherinnen auch ein Stück weit so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, dann eben einfach achtsamer hinzuhören und nicht zu schnell zu reagieren, denn das kann auch schief gehen, sondern eben einfach differenziert hinzuhören, wenn ein Kind vielleicht das eine oder andere erzählt. Also insofern, glaube ich, ist es durchaus Bestandteil der Ausbildung, aber da wird natürlich nicht danach gefragt, worauf der Ausbildungskandidat sexuell orientiert ist.
Das könnte schwierig werden.
Durchaus, ja.
Zum Schluss hat Melanie noch gefragt, wie das denn überhaupt ist. Sie hat selber zwei Kinder und so wie ich das jetzt raushöre, mag sie zumindest den Mann, den sie kennengelernt hat und würde offensichtlich gerne noch weiter mit ihm in Kontakt bleiben. Ist das kompliziert? Ich meine, wir haben ja oft genug jetzt von Menschen, Pädophilen gehört, die trotzdem Kinder haben, die in einer Beziehung leben. Aber klar, wenn ich jetzt als Frau mit zwei Kindern, alleinerziehend oder nicht, wie auch immer, jemand kennenlerne und dann merke, okay, der ist pädophil, dann würde ich auch erstmal, okay, weiß nicht. Also da hätte ich schon erstmal ein bisschen Angst.
Naja, ich glaube, das ist also eine Vorsicht, fände ich auch berechtigt. Ob das gleich eine Angst sein muss, weiß ich nicht, aber ich glaube, die Vorsicht ist berechtigt. Also grundsätzlich würde ich denken, dass Melanie gut daran tut. Also zunächst mal muss man ja wirklich nochmal hervorheben, dass es wirklich auch toll ist, dass sich dieser Mann auch bekannt hat.
Ja.
Im Zweiten würde ich denken, dass es sicherlich sinnvoll ist, mit dem sehr offen über die eigenen Sorgen zu sprechen und gemeinsam Maßnahmen zu überlegen, wie sie jetzt im Kontakt umgehen können. Es könnte beispielsweise eine solche Maßnahme sein, dass Melanie sich mit diesem Mann trifft, tendenziell ohne Kinder. Oder dass unter Umständen, wenn die Kinder da sind und der Mann auch da ist, Melanie beispielsweise einfach dabei bleibt. Dass sie sozusagen selber das Vertrauen bekommt und über die Zeit auch ein Stück weit sieht, dass dieser Mensch eben nichts tut mit den Kindern und da Vertrauen bekommt. Ich glaube aber, dass tatsächlich Vorsicht immer angebracht ist, weil wir wissen einfach nie, wie wird sich eine Situation in Zukunft darstellen. Und wir haben in diesem Fall ja bei Melanie nicht die sogenannte Inzestschwelle, die wir ja bei eigenen leiblichen Kindern zumindest mitunter haben. Und insofern ist es sicherlich berechtigt, da auch vorsichtig zu bleiben und sich eben auch nochmal mit den behandelnden Therapeuten auseinanderzusetzen und gegebenenfalls in Angehörigengesprächen, so würden wir das in Ulm machen, Hilfe zu holen, wie konkret sie jetzt im Alltag auch damit umgehen soll.
Ich glaube ja auch die Tatsache, dass der Mann sich ihr so früh oder ja, was heißt früh, aber offenbart hat, zeigt ja auch, dass er da gesprächsbereit ist und so wie sich das anhört, kann sie da glaube ich schon auf ihn zugehen und sagen, hey du, so und so, die Gedanken mache ich mir, wollen wir vielleicht zusammen mal zu kein Täter werden gehen, also sollte möglich sein.
Zumal der ja scheinbar schon in Behandlung ist. Genau. Also dieser Mensch ist es ja schon gewöhnt, darüber zu sprechen, auch wenn es ihm unangenehm ist. Ich bin sowieso der Meinung, wir sollten insgesamt viel mehr die Dinge ansprechen, auch in Beziehung, die uns Gedanken machen und nicht immer Sorge haben, wie reagiert mein Partner. Ich muss sagen dürfen, was mich besorgt und im Falle von Melanie unbedingt.
So, und wie zu Beginn des Podcasts schon angekündigt, kommt jetzt mein Gespräch mit Sirius und Ruby. Die beiden sind pädophil, führen eine ganz normale Ehe und haben sich hier auf unseren Podcast gemeldet. Sie betreiben selbst so eine Art Informationswebsite zum Thema Pädophilie und auch eine Selbsthilfe-Chatgruppe. Ich danke euch erstmal, dass ihr beide heute hier im Podcast dabei seid. Nicht wundern, Rubis Stimme ist auf ihren Wunsch hin unkenntlich gemacht worden. Sirius hat schon ein paar Interviews geführt und das ist kein Problem für ihn, hier mit seiner echten Stimme im Podcast aufzutauchen. Ganz wichtig zu Beginn, auch das sagen wir gleich, ihr lehnt jede Art von sexuellen Handlungen zwischen Kindern und erwachsenen Menschen entschieden ab. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Kennengelernt haben wir uns tatsächlich über ein Selbsthilfeforum, da waren wir aktiv, noch bevor wir den Chat gestartet haben. Und haben erstmal so eine Weile nebeneinander hin und her geschrieben und uns dann irgendwann auch mal privat geschrieben, kennengelernt, uns dann irgendwann auch mal real getroffen und der Rest ging dann eigentlich ziemlich schnell.
Der Rest ist Geschichte.
Genau.
Und wie ist das? Stoßt ihr in eurer Beziehung dann manchmal auf Probleme, die man jetzt als heterosexuelles Paar nicht kennt? Oder ist das im Grunde genommen vergleichbar wie jede andere Ehe auch?
Also Probleme würde ich nicht sagen, eher vielleicht ein anderes Verständnis füreinander. Also ist jetzt jemand, ein pädophiler Mensch, der mit jemand zusammen ist, der nicht auch pädophil ist, da ist natürlich immer so ein bisschen eine Barriere, würde ich mal sagen. Die haben wir natürlich nicht. Also viele Sachen sind halt einfach selbsterklärend.
Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit dem Thema wie ihr beide, ziemlich sicher. Was ich aber so rausgehört habe, ist, dass es für viele Menschen, die unter pädophilen Neigungen leiden, schon ein Riesenvorteil ist, wenn sie jemanden haben, mit dem sie über das Thema sprechen können. Und das ist ja, glaube ich, ein großes Problem, dass viele Leute eben diesen Ansprechpartner nicht haben, weil sie sich gar nicht trauen, sich zu outen. Das ist ja dann für euch eigentlich ein großer Vorteil, oder? Dass ihr da miteinander sprechen könnt.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es so ein bisschen andersrum gehabt. Andere Leute haben das, dass sie jahrelang irgendwie gar nichts erzählen. Und bei uns war das ja von Anfang an klar, schon bevor wir uns näher kennengelernt haben. Also ja, war das eigentlich recht entspannt, würde ich sagen.
Also ihr habt euch in einem Chatforum kennengelernt und inzwischen betreibt ihr ja selbst so eine Art Selbsthilfe-Chat. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ursprünglich, wir waren eine Zeit lang in dem Forum aktiv, auch als Moderatoren. Und da kam halt immer wieder so die von den Leuten der Wunsch auf, dass sie halt auch mal gerne einen Chat hätten. Und das ist so ein bisschen draus entstanden. Wir hatten das eine Zeit lang laufen gelassen, eben als Chat neben dem Forum und irgendwann dann uns verselbstständigt quasi. Und okay. Inzwischen ist der Chat quasi eine eigenständige Sache mit einem eigenen Namen, einer eigenen Homepage und wird separat von uns betrieben.
Wie wird das angenommen? Habt ihr viel Zulauf?
Ist so ein bisschen unterschiedlich. Also ja, das heißt viel Zulauf. Ich würde sagen so um die 20 Leute, die regelmäßig da sind, also jetzt nicht so riesig.
Das heißt, die Leute googeln einfach und finden euch dann und kommen so direkt zum Chat, oder?
Ich glaube, die meisten Leute finden zu uns, weil wir auf anderen Seiten verlinkt sind. Oder Ruby?
Ja, stimmt. Das ist so eine Standardfrage, die wir die Leute auch meistens fragen. Also die meisten kommen, glaube ich, zu uns aus dem anderen Selbsthilfeforum, weil wir da eben auch verlinkt sind. Ja, ansonsten über das Interview, das wir mal geführt haben bei Die Frage. Das ist auch auf YouTube. Darüber kommen auch viele zu uns.
Du hattest mir ja geschrieben, Sirius, in der Mail, dass ihr zwei wahrscheinlich eine Gruppe von Pädophilen vertretet, die wahrscheinlich die größte Gruppe ist. Vielleicht kurz nochmal, magst du nochmal sagen, was ist das für eine Gruppe? Also wie definiert ihr euch da?
Ja, man kann das natürlich in verschiedene Teilgruppen unterteilen. Ich glaube, was ich geschrieben hatte, war, dass es eben viele gibt, die sich nicht in einer therapeutischen Behandlung befinden. Also auch die Leute, die zum Beispiel zu kein Täter werden kommen. Das sind durchaus viele, aber gemessen an der Gesamtheit der pädophilen Menschen, die es gibt, ist das ein relativ kleiner Anteil. Die meisten, von den meisten wissen wir halt einfach nicht, wie sie ihr Leben führen. Die gehen halt nicht in Therapien, die kommen auch nicht in Selbsthilfegruppen oder sowas. Die gehen da wahrscheinlich irgendwie so mit sich damit um. Und ja, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, Aussagen zu treffen über pädophile Menschen, weil wir eben die meisten nicht kennen, weil wir von den meisten nicht wissen, was sie charakterisiert, wie sie ihr Leben führen. Wir sehen halt immer nur sehr kleine Ausschnitte und können Aussagen über diese Ausschnitte treffen, aber das hat auch nicht gesagt, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal, der oder die Pädophile, die in Therapie geht, dass die Gruppe repräsentativ ist für alle Menschen. Also da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Aussagen auf die Menge aller pädophilen Menschen übertragen möchte.
Mhm. Wie steht ihr denn dann prinzipiell zu solchen Projekten wie Kein Täter werden und Co.? Da gibt es ja 2, 3 Stück.
Für die Menschen, also für die Menschen, für die das gemacht ist, sage ich mal, ist das sicherlich eine sinnvolle Anlaufstelle. Was ich mir halt wünschen würde, Kein Täter werden und auch alle anderen Projekte, die es in dem Bereich gibt, die sind halt sehr auf Prävention ausgerichtet. Das ist ja grundsätzlich kein falscher Ansatz, aber es gibt sehr viele, die eben nicht diesen massiven Leidensdruck haben, für die das Thema sexuelle Übergriffe auch überhaupt kein Thema ist, also die sich da gar nicht groß kontrollieren oder beherrschen müssen, weil es einfach der Gedanke für sie schon absurd ist, einem Kind etwas anzutun, die aber teilweise trotzdem aus anderen Gründen Probleme haben, zum Beispiel aus Einsamkeit, dass sie mit niemandem darüber reden können, Belastungen, die sie durch das Stigma erleben, unerfüllte Beziehungswünsche, sowas zum Beispiel. Und für diese Gruppe gibt es halt keine wirkliche Anlaufstelle, an die sie sich wenden können, weil, wie gesagt, die Anlaufstellen, die sich an pädophile Menschen richten, ist halt überwiegend auf Prävention ausgerichtet. Und abseits davon können sie es höchstens bei normalen Therapeuten versuchen, aber da ist halt auch das Stigma sehr groß. Das heißt, da ist bei Weitem nicht garantiert, dass wenn man zu einem Therapeuten geht und dem erzählt, ich bin pädophil, dass der oder diejenige damit klarkommt und einem nicht direkt wieder aus der Praxis verweist oder einem überhaupt helfen kann.
Habt ihr sowas schon mal mitbekommen irgendwie im Umkreis, dass das passiert ist?
Ja. Auf jeden Fall. Also da kommen öfter auch Leute im Chat zu uns, die teilweise jahrelang bei einem Einzeltherapeuten in Therapie waren und das dann deswegen abgebrochen wird, einfach nur, weil sie dachten, okay, ich kann alles erzählen. Also traue ich mich jetzt doch mal und erzähle, dass ich pädophil bin. Und die meisten kommen damit schlecht klar. Also erstmal wissen sie nicht viel drüber. Die sind natürlich nicht, die haben sich damit in der Regel nicht viel beschäftigt. Und haben natürlich auch eigene Vorurteile teilweise, die Therapeuten mit sich bringen. Das ist halt sehr schade, aber ja.
Ja, schwieriges Thema, glaube ich. Gerade wo ihr es ansprecht, das Thema Stigmatisierung ist da, glaube ich, ein großes Problem. Und ihr habt ja bei euch auch auf der Website 5 Anliegen formuliert, auf der Website wirsindauchmenschen.de. Wo es ja unter anderem auch darum geht, dass sie zum Beispiel fordert, dass da mehr Hilfe da sein muss, eben für Menschen, die jetzt nicht unbedingt einen Leidensdruck verspüren, aber andere Probleme haben, die einhergehen damit. Und ich finde auch diese fünf Anliegen sehr interessant und vielleicht könnten wir die ja mal kurz durchgehen, wenn das für euch okay wäre. Da habt ihr jetzt gleich beim ersten Punkt geschrieben, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz soll auch pädophile Menschen vor Diskriminierung schützen. Erklärt mir kurz, wie meint ihr das? Also ist es so tatsächlich, dass pädophile Menschen momentan nicht mit diesem Gesetz geschützt werden?
Tatsächlich ja. Also das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schützt ja vor Diskriminierung im Beruf. Und zum Beispiel davor, dass man gekündigt wird, weil man schwul ist zum Beispiel. Also es gibt eine Reihe von Merkmalen, die darin geschützt sind. Einer davon ist halt sexuelle Identitäten, worunter unserer Meinung nach halt eigentlich auch Pädophilie zählen sollte. Wir hatten uns da mal, also das ist unsere Ansicht, die Ansicht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zum Beispiel, an die wir uns mal gewandt haben, ist da eine andere. Die hatte uns tatsächlich ziemlich direkt geschrieben, dass, ich glaube, die Formulierung war, krankhafte und gefährliche sexuelle Neigungen wie Pädophilie von dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz nicht geschützt sind. Das heißt, dass im Prinzip jederzeit ein pädophiler Mensch gekündigt werden könnte, weil er pädophil ist und es keine wirklichen Hilfe gibt dagegen oder keinen Schutz gibt vor so einer Kündigung. Und das darf halt unserer Meinung nach nicht sein, weil man sucht sich genauso wenig aus, pädophil zu sein, wie man sich auch nicht aussucht, homosexuell zu sein oder heterosexuell zu sein. Es sagt nichts aus über den Charakter eines Menschen und dessen berufliche Eignung oder ähnliches. Und da darf es halt einfach nicht sein, dass es okay ist, gegen jemanden zu diskriminieren, weil er pädophil ist, wenn es bei anderen Sachen halt auch nicht akzeptiert wird.
Da muss man wahrscheinlich auch direkt wieder darauf hinweisen, wie so oft Pädophilie ist nicht gleichzustellen mit Kindesmisshandlung, was ja bei sowas leider immer sehr schnell mitschwingt. Ne?
Genau, also es geht wirklich nur um die Neigung, wirklich, dass man diskriminiert wird, weil es heißt, du fühlst dich sexuell zu Kindern hingezogen. Wenn es um Handlungen geht, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Also dass man zum Beispiel nicht mit Kindern arbeiten darf, wenn man vorbestraft ist wegen sexuellen Kindesmissbrauchs oder sowas. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht wirklich nur um die Neigung, um die sexuelle Präferenz an sich.
Als zweites Anliegen habt ihr geschrieben, pädophile Menschen dürfen an ihrer Sexualität Freude an ihrer Sexualität erleben, wenn die Rechte anderer dabei nicht verletzt werden. Das heißt, solange kein Kind zu Schaden kommt durch Kinderpornografie oder noch schlimme Misshandlung, seht ihr es als okay an? Ihr hattet Beispiele auf der Website genannt. Vielleicht erzählst du dir das wahrscheinlich besser, wie wenn ich jetzt hier vor mich her stamme.
Wie gesagt, wir positionieren uns da sehr klar und sagen, dass sexuelle Kontakte mit Kindern, egal welcher Form, auch wenn sie vermeintlich einvernehmlich stattfinden, dass das nicht in Ordnung ist, dass das auch zu Recht unter Strafe steht. Also bei allem, wo reale Kinder involviert sind, wo es halt um echte Kinder geht. Zu weit geht es unserer Meinung nach, wenn auch Sachen verboten werden, bei denen halt bei denen reale Kinder eben nicht involviert sind. Also das betrifft solche Sachen wie pornografische Zeichnungen zum Beispiel oder auch Sexpuppen mit kindlichen Aussehen, die letztes Jahr unter Strafe gestellt wurden. Das sind Bereiche, wo offensichtlich, wenn man solche Sachen nutzt, kein direkter Schaden Kindern entsteht und wo es auch absolut keine empirischen Belege gibt, dass das irgendwie dazu führen könnte, dass man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, auch tatsächlich irgendwann reale Kinder zu missbrauchen. Also diese Aussage, die manche haben, dass das irgendwann nicht reicht und man dann auch sich an echten Kindern vergehen will, gibt es halt absolut keine Belege, die das stützen. Okay. Und das macht das Verbot solcher Sachen empfinde ich zum Beispiel mehr so als den Versuch, die Pädophilie an sich zu verbieten. Also so diese Ansicht, es darf nicht sein, dass man Kinder überhaupt erregend findet. Es darf nicht sein, dass es diese Menschen gibt. Also versucht man alles zu kriminalisieren, was darauf hindeuten könnte, dass jemand so ist.
Ich kann mir jetzt vorstellen, stell dir vor, du gehst irgendwie in einen Sexshop und dann sind da auf einmal Kinderpuppen. Ich kann mir vorstellen, was das für einen Aufschrei geben würde.
Ja, das ist ja genau das Ding, dass ja. Es diesen Aufschrei geben würde, wenn das halt akzeptiert wäre, dass es sowas eben auch gibt. Ich meine, wenn ich in einen Sexshop gehen würde, da gibt es einen Haufen Sachen, die ich total widerlich finden würde, mit denen ich einfach gar nichts zu tun haben möchte. Aber ich kann doch tolerieren, dass andere Leute das gut finden. Also das geht mich ja eigentlich gar nichts an. Also warum muss man sich darüber aufregen, dass da jetzt eine Peitsche hängt? Ich muss sie nicht kaufen. Also ich sehe das eigentlich recht neutral.
Mhm. Als Punkt 3 schreibt ihr mehr Forschung zum Thema Pädophilie und das nicht nur aus der Perspektive der Prävention. Darüber haben wir ja gerade eben schon gesprochen. Was ich festgestellt habe, ich finde, es ist allgemein weiß man erschreckend wenig über Pädophilie. Kommt mir das nur so vor?
Nee, das ist genau richtig. Also gerade über sehr viele, also es gibt einige Bereiche, die schon relativ gut beleuchtet sind, aber andere Bereiche, wo wir wirklich überhaupt nichts wissen. Pädophile Frauen zum Beispiel ist etwas, was von der Forschung über Jahrzehnte hinweg komplett vernachlässigt wurde, wo es zum Teil hieß, Frauen mit Pädophilie wird es gar nicht geben, das sind nur Einzelfälle, die braucht man nicht berücksichtigen. Fast die komplette Forschung im Bereich Pädophilie ist mit Männern gemacht worden. Hm. Dementsprechend ja, weiß man da halt eben so ziemlich gar nichts drüber. Und das gilt halt auch für ganz viele andere Teilbereiche.
Ruby, darf ich dich da fragen? Irgendwann kommt ja der Moment, wo man dann doch realisiert oder sich denkt, okay, ich könnte pädophil sein. War das am Anfang für dich auch so? Nein, auf keinen Fall. Frauen können nicht pädophil sein. Oder wie war dieser Moment für dich?
Ich glaube, das war bei mir ein bisschen einfacher, sage ich mal. Also gerade als Frau, weil ich habe so diese Vorteile, die es einfach gibt und Klischees, was man über pädophile Männer hört, mit denen bin ich natürlich auch aufgewachsen und ich habe auch irgendwelche Berichte im Fernsehen dazu gehört und ich habe mich davon einfach nicht angesprochen gefühlt. Also ich habe gesagt, okay, das sind irgendwie Pädophile, gut, dann bin ich wohl irgendwas anderes. Also ich hab mich lange gar nicht als pädophil bezeichnet. Obwohl mir eigentlich klar war, dass ich das irgendwo bin, aber ich hatte dafür gar keinen Begriff, sondern okay, ich hatte diese Fantasien. Für mich war klar, gut, das kann man in der Realität natürlich nicht machen, das ist dann so. Und ich habe mich einfach als ein bisschen seltsam empfunden, aber habe das für mich eigentlich, also einfach recht schnell eigentlich akzeptiert. Und irgendwann später kam dann so die Erkenntnis, ja gut, eigentlich ist das genau, ist das genau die Definition von pädophil. Ja.
Ihr habt mir geschrieben, dass Frauen, die pädophil sind, dass das teilweise in einem viel größeren Ausmaß ist, als man denken sollte. Ist es auch bei euch in euren Selbsthilfeforen und Chatgruppen so, dass da mehrere Frauen aktiv sind?
Also mehrere ja, ein paar, aber im Vergleich zu Männern natürlich weniger. Da ist natürlich die Frage, woran das liegen könnte und da gibt es natürlich zig Gründe, woran das liegen könnte. Einer wäre eben zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, also dass die meisten Frauen sich vielleicht gar nicht als pädophil betrachten, weil sie sich von den ganzen Sachen, die behauptet werden und diesen ganzen Missbrauchsfällen, es sind ja meistens Männer, um die es da geht und diese ganzen Klischees und da wird einfach, das wird irgendwie dann ausgeblendet, nehme ich mal an, dass man einfach sagt, gut, aber damit habe ich ja gar nichts zu tun, weil sowas mache ich ja nicht, also kann ich nicht pädophil sein. Also ich glaube, der Gedanke ist recht häufig so und wenn dann mal eine so merkt, okay, ja, das bin ich wohl, dann es wird halt auch gesellschaftlich einfach weniger als Gefahr gesehen, also weniger als bei Männern, weil die weibliche Sexualität in der Gesellschaft anders gesehen wird als die von Männern. Und ich denke, das ist so ein Punkt, dass dann viele weniger Leidensdruck haben und sich vielleicht deswegen auch weniger in Therapiegruppen oder Selbsthilfe-Chats melden, weil die das einfach so für sich akzeptiert haben. Das zeigt für mich eigentlich auch so ein bisschen ein Teil des Problems, mit wie mit pädophilen Männern umgegangen wird. Also vielleicht könnte es auch leichter für die Männer sein, wenn man damit anders umgehen würde.
Okay. Ja, leichter sein. Ihr habt auch für das Anliegen geschrieben, mehr Hilfsangebote und Anlaufstellen für pädophile Menschen, die keine Angst haben, einmal übergriffig zu werden. Das ist ja wichtig, das muss man dazu sagen. Darüber haben wir auch gerade schon gesprochen. Es gibt Anlaufstellen wie Kein Täter werden und Co. Aber eben gerade für die Menschen, die keine Angst haben, übergriffig zu werden, gibt es da relativ wenig.
Ja, also gar keine eigentlich. Also ich würde mir schon einen Therapeuten wünschen, mit dem ich mal über die Stigmatisierung einfach reden kann. Also über Probleme, die damit einhergehen, vielleicht auch über unsere Sachen, die wir machen, unsere Projekte. Das kann ich so gar nicht. Also ich könnte zu Kein Täter werden gehen, das habe ich auch ein paar Mal gemacht und versucht mit dem Therapeuten und der Therapeutin zu reden darüber, aber ich habe das Gefühl, das wird nicht wirklich verstanden, weil ich bin aus deren Sicht dann ja keine Gefahr und es gibt halt nicht wirklich diesen Therapiebedarf, worauf sie ausgerichtet sind und das andere wird halt ein bisschen abgetan, habe ich so das Gefühl und dann sitzt man halt doch wieder alleine damit da.
Als fünften Punkt habt ihr geschrieben, kein Abstempeln von pädophilen Menschen als krank oder gestört und ich glaube, das ist ein Punkt, Sirius, da hast du schon mal in deiner Mail geschrieben. Wir hatten nämlich einmal in unserem Podcast auch gesagt, dass Pädophilie durchaus eine Krankheit ist. Ich glaube, nach dem ICD hatten wir das irgendwie begründet. Das ist aber falsch, sagst du. Oder schreibt ihr auf eure Website, sage ich so.
Genau, also wenn man zum Beispiel den ICD als Grundlage nimmt, muss man so ein bisschen differenzieren. Es gibt den ICD-10, der ist aktuell noch gültig in Deutschland. Da steht Pädophilie tatsächlich als Krankheit drin. Das ist allerdings nicht mehr die neueste Version. Also die 10. Version, die noch gültig ist, die ist quasi schon überarbeitet worden in jahrelanger Arbeit. Der kommende ICD, das wäre der ICD-11, der führt Pädophilie nicht mehr grundsätzlich als Störung oder Krankheit. Da sind die Kriterien so, es steht eine pädophile Störung drin, die ist allerdings erst dann vorhanden, wenn man pädophil ist und zusätzlich entweder anderen schadet, also Übergriffe begeht oder selber darunter leidet. Also zum Beispiel sich wünscht, nicht pädophil zu sein. Mhm. Und wenn das nicht vorhanden ist, also wenn man, ich sag mal, im Einklang mit sich lebt und keine Übergriffe begeht, dann wäre dieser Definition nach Pädophilie eben keine Krankheit oder keine Störung.
Ist euch das schon passiert, dass ihr als krank oder gestört bezeichnet würden?
Wenn man Leuten darüber redet, ist das Erste, was kommt. Also.
Wie offen redet ihr denn darüber? Also wer weiß bei euch darüber Bescheid, dass ihr eine pädophile Neigung habt? Nur ihr beide oder seid ihr da offen damit, was Freunde und Verwandte angeht?
Freunde, ja. Teilweise auch welche, die nicht pädophil sind. Ansonsten, also hauptsächlich andere pädophile Menschen und hebephile Menschen. Meine Mutter weiß das, ansonsten aus meiner Familie jetzt keiner. Aber ich versuche eigentlich offen dann damit zu sein, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich kann das jetzt gerade mal ansprechen. Also eben bei Freunden würde ich sagen, das ist so eine Basis.
Ich glaube, der Kernpunkt ist ja, das Wichtigste ist, was man immer wieder sagen, gerade Menschen, die sich mit dem Thema nicht so sehr auseinandersetzen, was ich ja auch lange Zeit nicht habe, dass Pädophile nicht automatisch Kindesmissbrauch begehen, dass das nicht gleichgesetzt werden darf. Und da hast du mir in deiner Mail, Sirius, trotzdem noch ein paar Dinge aufgeschrieben und darauf hingewiesen, die dir auch noch nicht differenziert genug waren. Was war das? Also wo hast du da noch Probleme gesehen?
Was ich zum Beispiel relativ schade fand, war, ich glaube, in einer Folge hattest du die Perspektive der Opfer erwähnt und die dargestellt als die andere Seite der Pädophilie. Und ich kann verstehen, woher das kommt. Das ist ja so tief verankert, sage ich mal. Auf der einen Seite stehen die Pädophilen, auf der anderen Seite die Täter. Selbst wenn man es eigentlich besser weiß, ist das schwierig, davon loszukommen. Aber eben unter dem Aspekt, dass die meisten Täter nicht pädophil sind und die meisten Pädophilen keine Täter sind, tut das, finde ich, gerade denjenigen, die eben nie einen Missbrauch begangen haben oder auch nur in die Nähe gekommen sind, mal einen Missbrauch zu begehen, ziemlich unrecht, das dann als die andere Seite von Kindesmissbrauch zu bezeichnen.
Muss ich dir recht geben? Ja. Aber also habe ich einen Fehler gemacht und tatsächlich habe ich daraus selbst gesehen, wie schnell sowas passieren kann. Also wie schnell man da was sagt und sich gar keine großen Gedanken drüber macht. Was nicht richtig ist dann. Leider.
Ja, es ist halt sehr, sehr stark verknüpft, glaube ich. Es gibt da halt auch so Redewendungen, die dann schnell, die man schnell benutzt, ohne vielleicht drüber nachzudenken. Also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass du da überhaupt dich noch reflektierst und das auch als das auch korrigierst. Das gibt es zum Beispiel etwas, wofür sehr viele Leute gar nicht bereit sind, da sich selber noch zu reflektieren.
Ich schätze euch beide mal so ein, dass ihr so realistisch seid beide und sagt, all unsere Forderungen, die wir haben, werden nicht in den nächsten, ich weiß nicht, also sind nicht bis morgen erfüllt, weil die Gesellschaft einfach zu viel Vorurteile hat momentan. Aber habt ihr einen Wunsch? Würdet ihr irgendwie sagen, hey, wenn nur das schon in den nächsten 10 Jahren besser wird, dann wäre das für so viele Menschen wie ein kleiner Befreiungsschlag?
Ja, natürlich ganz, ganz viel. Ist ja wirklich schwer zu sagen, was davon realistisch erreichbar ist. Wenn ich es auf Sachen einschränken müsste, die wirklich, wo man vielleicht sagen kann, das könnte realistisch passieren in den nächsten 10 Jahren, dann würde ich vielleicht wirklich diesen Aspekt rausnehmen, dass es mehr Anlaufstellen für Pädophile geben soll, die eben nicht rein auf Prävention fokussiert sind und dass allgemein mehr Fachpersonal, mehr Therapeuten, vielleicht auch mehr Mitarbeiten in Suchtberatungsstellen zum Beispiel oder bei Suizid-Hotlines und Ähnlichem, dass die besser geschult sind, besser damit umgehen können, dass zumindest, wenn jemand pädophil ist und merkt, dass er darunter leidet, dass er sich da Hilfe erhofft, dass es dann zumindest für diese Menschen Optionen gibt und Anlaufstellen gibt, an die sie sich wenden können.
Hättet ihr noch was euch auf dem Herzen liegt, was wir noch mit reinnehmen sollten?
Ich würde vielleicht abschließend gerne nochmal eine Sache nochmal ein bisschen ausdrücklicher klarstellen.
Gerne.
Und da tut mir leid, vielleicht auch nochmal ein bisschen auf das Pädophilie, die andere Seite vom Missbrauch, herumreiten. Also unser Anliegen, auch mit dem, was wir machen, ist vorrangig natürlich die Unterstützung von Pädophilen und das Aufheben dieser starken Stigmatisierung um das Thema herum. Ich glaube, in der Ansicht vieler Menschen, also viele Menschen fragen sich da, oder sagen dann vielleicht, dass das schlechte Ziele sind, dass man viel mehr auf die Opfer gucken sollte. Und auch, also um das einmal klarzustellen, auch wenn unser Fokus, anders als bei Kein Täter werden zum Beispiel, nicht auf der Prävention liegt, bin ich davon überzeugt, dass die Prävention von Kindesmissbrauch und die Aufhebung der Stigmatisierung von pädophilen Menschen keine gegensätzlichen Ziele sind, sondern dass das eigentlich zwei Ziele sind, die sich gegenseitig bedingen. Also dass vor allem das Stigma um das Thema Pädophilie eben stark kontraproduktiv zum Kinderschutz ist. Eben auch aus den Gründen, die ja in dem Podcast schon zum Teil sehr deutlich geworden sind, dass Menschen, die tatsächlich Schwierigkeiten zum Beispiel haben, ihre Sexualität zu kontrollieren, dass die aufgrund des Stigmas häufig Angst haben, sich an Hilfestellen zu wenden und sich aus Scham und Schuldgefühlen niemandem offenbaren. Aber zum Beispiel auch ist es tatsächlich so, dass das Stigma eben sehr starke negative Auswirkungen, negative psychische Folgen haben kann für die Betroffenen. Also das kann zu Sachen führen wie Depressionen, zu Suchtkrankheiten, zu starker Einsamkeit. Und das sind alles tatsächlich auch Risikofaktoren für Missbrauch. Also auch da ist ein humanerer Umgang mit Pädophilen nicht kontraproduktiv für den Kinderschutz, sondern ganz im Gegenteil. Es ist hilfreich für den Kinderschutz, wenn man das wirklich aus der Perspektive der Prävention rein betrachten möchte. Und nicht zuletzt, glaube ich, ist das häufig halt auch so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, nämlich wenn man einem pädophilen Menschen immer und immer wieder sagt, dass er eigentlich von Geburt an schlecht ist, alleine aufgrund seiner Neigung, dass er bösartig ist, dass er quasi ein Monster ist und für Sachen, für die er nichts kann, die er auch nicht beeinflussen, die er nicht ändern kann, dann kann das halt dazu führen, dass das irgendwann zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung wird, dass der Mensch vielleicht irgendwann tatsächlich denkt, ich habe keine Alternativen, ich kann mich nicht anders verhalten, ich bin ein fundamental schlechter Mensch, also verhalte ich mich auch so, weil es ist quasi das, was meine einzige Option ist. Und ich finde es halt auch wichtig, das aufzubrechen. Und ich denke, wenn wir das aufbrechen, wenn wir zeigen, dass Pädophile auch gute Menschen sein können oder anders gesagt, dass Pädophilie nichts über den Charakter eines Menschen aussagt, dass das halt auch viel mehr dazu führt, dass Menschen sich eben auch verhalten wie gute Menschen, weil ihnen die Option quasi überhaupt erst gegeben wird.
Okay, klasse. Ich danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielleicht zum Schluss noch Kontaktmöglichkeiten. Also wenn das jetzt jemand hört und denkt, ja, ich würde gerne auch vielleicht mal bei euch in eure Selbsthilfe-Chat-Gruppe vorbeischauen. Findet man, vielleicht sagt ihr noch mal kurz die Webseiten, auch damit man die so findet.
Also den Chat findet man unter www.p-punkte.de. Und die Anti-Stigma-Webseite, wo wir ein bisschen auch unsere Ansichten darstellen, die heißt wir-sind-auch-menschen.de.
Danke euch nochmal.
Ja, danke schön.
Ja, danke dir auch für das angenehme Gespräch.
Das war spannend. Das war ein richtig spannendes Gespräch, das ich da mit Sirius und Ruby geführt habe. Du hast jetzt auch zugehört, Elisabeth. Wie hat es dir gefallen?
Ja, ich fand es klasse. Toll auch, dass sie sich gemeldet haben. Tolle Chancen, die sich da vielleicht auftun.
Du hattest ja zu Beginn des Podcasts schon gesagt, dass es für dich total spannend ist, weil es zum ersten Mal wirklich Leute sich aktiv melden, die nicht diesen Leidensdrang verspüren, um jetzt in euer Projekt kein Täter werden zu wollen, sondern die sagen, naja, uns geht's eigentlich gut damit, aber so und so sehen wir die Sache. Hat sich das jetzt, hast du da jetzt was Neues rausgehört, was du so noch gar nicht auf dem Schirm hattest, oder war es doch irgendwie alles so ein bisschen vertraut?
Naja, mir kam es schon sehr vertraut vor. Allerdings, und das war für mich besonders wichtig, und da bin ich auch sehr froh, dass Sirius sich dahingehend auch geäußert hat, dass es keine Angebote gibt für Pädophile, die verhaltensabstinent leben und damit kein Problem haben. Denn so wie auch Sirius es formuliert hatte, gibt es ja auch pädophile Menschen, die durchaus den Leidensdruck daher haben, weil eben ihre sexuelle oder ihre Sexualität ja zur Stigmatisierung führt. Und es auch viele Menschen gibt, die zwar verhaltensabstinent leben, sich aber auch sehr einsam fühlen, weil die nicht in der Lage sind, eine Partnerschaft zu führen. Und da ist so für mich nochmal sehr wichtig gewesen, das zu hören, um auch zu sagen, dass ich das Projekt oder zumindest am Standort Ulm sehr wohl die Meinung vertrete, dass eben auch Menschen zu uns kommen sollen, dürfen, können, die überhaupt nicht mit Täterschaft irgendwie verbunden sind, also die das weder tun wollen, noch das getan haben in der Vergangenheit.
Hat ja Ruby, glaube ich, auch erzählt, dass sie auch ein, zweimal bei Kein Täter war sogar. Hat jetzt für sie nicht unbedingt gepasst, aber auch das ist wahrscheinlich eine ganz persönliche Ermessenssache. Für den einen passt es, für den anderen wahrscheinlich nicht. Weil du es jetzt angesprochen hattest, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das war ganz zum Schluss, da hat Sirius zwei Sätze gesagt, die fand ich ganz interessant. Der eine ist, das Stigma ist stark kontraproduktiv zum Kinderschutz. Würdest du dem so zustimmen?
Ja, also insofern einfach, weil über all die Dinge, die wir nicht sprechen und die im Geheimen passieren oder die wir ausblenden, auch müssen aufgrund Stigmatisierungen, nicht ans Tageslicht kommen können. Und Menschen, die eigentlich pädophil sind und letztendlich gar keine Taten begehen wollen, sich natürlich nicht trauen, sich Hilfe zu holen. Das hatte er ja auch angesprochen, dass eben auch niedergelassene Psychotherapeuten mit diesem Thema einfach zu wenig vertraut sind. Das ist auch ganz meine Meinung. Und ich glaube, Aufklärung und Entstigmatisierung ist ein großer eine große Chance, auch um Kinder tatsächlich zu schützen.
Nimmst mir meine Punkte vorweg. Auch das hatte ich mir aufgeschrieben mit der therapeutischen Hilfe. Lass mich noch kurz einen zweiten Satz vorlesen. Ein humanerer Umgang mit Pädophilen ist hilfreicher für den Kinderschutz. Auch das geht ja eigentlich in dieselbe Richtung und kann man so unterschreiben, oder?
Absolut. Also das ist eben auch das, was wir versuchen ja auch mit unserem Podcast auszudrücken, dass es eben nicht nur die Täter gibt. Wir haben ja auch ganz klar formuliert, dass Täter häufig nicht pädophil sind oder zumindest zu einem großen Teil. Und es ganz viele verhaltensabstinente pädophile Menschen gibt, die niemals beabsichtigen, Kinder tatsächlich zu missbrauchen. Und das wollen wir eben auch mit dem Podcast erreichen, dass da eine Differenzierung stattfindet.
Ja, dann therapeutische Hilfe. Wir haben es gerade angesprochen. Auch das war ein großes Thema. Da hat sowohl Sirius als auch Ruby erzählt, sie kennen Leute, die wurden praktisch wieder nach Hause geschickt aus verschiedenen Gründen, weil entweder der Psychotherapeut gar nicht helfen konnte, nicht wollte, wie auch immer. Darüber haben wir ja auch schon im Podcast gesprochen. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch nicht alles neu aufwärmen. Aber meine Frage war ja zum Beispiel an Sirius, was halten die beiden für realistisch, was sich in den nächsten 10 Jahren bessern könnte? Und da hat Sirius ganz klar gesagt, na, er könnte sich vielleicht vorstellen, dass in den nächsten 10 Jahren gerade therapeutische Hilfe für Pädophile, die nicht Angst haben, übergriffig zu werden, verbessert werden könnte. Ist das was, das du auch siehst, dass das mit der Zeit langsam kommen könnte?
Also ich hoffe es sehr. Das ist auch eines meiner Bestreben. Deshalb versuchen wir ja auch so viel wie möglich Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn wir wollen ja nicht nur die Betroffenen selbst erreichen oder Angehörige, sondern natürlich auch Fachkollegen und Kolleginnen, die sagen, das interessiert mich und ich könnte mir durchaus jetzt auch zunehmend vorstellen, mit pädophilen Menschen zu arbeiten, insbesondere eben, wenn sie sowieso überhaupt kein Interesse daran haben, tatsächliche Übergriffe zu begehen.
Wie würde sich das denn verbessern lassen? Also es wäre ja jetzt mühselig, jeden einzelnen Psychotherapeuten da draußen darauf hinzuweisen, hey, schau mal, das Problem gibt's und so funktioniert das. Gibt es da eine übergeordnete Stelle, zum Beispiel, ich weiß nicht, die jeweiligen Landesregierungen, die Krankenkassen, die Bundesregierung vielleicht, die sagt, hey, hab da mal mehr ein Auge drauf?
Ja, also es gibt tatsächlich übergeordnete Ausbildungsvereine, das sind schon mal die, die ich ganz direkt ansprechen möchte, Vorträge weiterzumachen, Leute einzuladen, die sich mit diesem Thema auskennen, um eben auch Ängste zu nehmen, Vorurteile gleich auszuräumen, am Anfang schon der Ausbildung, aber natürlich auch kassenärztliche Vereinigungen. Es gibt hunderttausende Fortbildungen zu verschiedenen Themen, aber es gibt kaum welche zu Pädophilie oder sexuellen Präferenzbesonderheiten wie eben dieser. Und da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun.
Was, glaube ich, auch noch wichtig ist, was mir ein Anliegen ist, ich will überhaupt keinen Psychotherapeuten, Psychologen oder Co. gerade in die Pfanne hauen. Man vergisst immer, dass das ja auch normale Menschen sind und dass auch ihr wahrscheinlich mit ganz normalen Vorurteilen lebt manchmal, weil man es nicht besser weiß.
Absolut, absolut. Also das ist genau das. Das hatten wir auch in einer Folge tatsächlich angesprochen, dass eben auch Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen zum Teil eben auch Mütter sind. Und dann in die Rolle zu kommen, als Therapeut einem Menschen gegenüber zu sitzen, der möglicherweise tatsächlich Übergriffe begangen hat, das braucht schon eine ziemlich professionelle Vorgehensweise. Und das geht halt auch nicht immer und nicht für jeden. Und das muss man auch respektieren. Aber es ist natürlich umso wichtiger, die Menschen, die Psychotherapeuten und ihnen zu erreichen, auch Ärzte und Ärztinnen zu erreichen, die sagen, ich habe damit grundsätzlich kein Problem. Ich kann es halt bis jetzt nicht. Und es ist ja auch so, dass wir ohnehin auch schon viele Kollegen und Kolleginnen haben, mit denen wir im Kontakt sind, die sich bei uns auch Supervision holen, Intervision, die zurückfragen, wie macht ihr das, wie geht ihr damit oder damit um? Und auch das ist ein Teil, den wir gerne im Projekt Kein Täter werden, zumindest für den Standort Ulm kann ich das mit Sicherheit sagen, das auch leisten wollen.
Ich fand es auch spannend. Sirius hat ja auch gemeint zum Beispiel, dass die Mitarbeiter bei Selbstmord-Hotlines oder bei der Suchtberatung in eine gewisse Form zumindest dort geschult werden, was sie machen sollten, wenn sie da jemand am Telefon haben. Hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass Selbstmord ein ganz großes Problem sein kann bei Menschen mit pädophilen Neigungen.
Ja.
Ich glaube in Folge 3 war das. Noch ein letzter Punkt, den ich kurz gerne mit dir besprechen wollen würde aus dem Gespräch mit den beiden, den ich sehr interessant fand, von dem ich selbst ehrlich gesagt noch nicht so weiß, wie ich das richtig einordnen soll. Sie haben ja ihre 5 Anliegen formuliert. Ein Anliegen davon ist unter anderem, Pädophile Menschen dürfen Freude an ihrer Sexualität erleben, wenn die Rechte anderer dabei nicht verletzt werden. Klingt erstmal total plausibel. Sie hatten dann gemeint, zum Beispiel mit Animationen, mit Zeichentrickpornografie, mit Kinderpuppen, und begründen das richtigerweise ja damit erstmal, da kommt niemand damit zu Schaden. Und Sirius meinte dann auch, es gibt keine empirischen Beweise dafür, anscheinend, ich habe es nicht nachgeprüft, sage ich ganz ehrlich, dass da ein größeres Verlangen vielleicht dadurch entsteht und dann doch irgendwann der Übergriff an einem echten Kind passiert. Wie siehst du das?
Ja, also das ist natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert. Also wir haben schon in der Praxis mitunter beobachtet, dass es Menschen gibt, bei denen eben auch solche Dinge wie Puppen oder auch eigens angefertigte Zeichnungen oder Animationen im Laufe der Zeit dazu führen, dass dann Hemmschwellen abgebaut werden und dann Übergriffe tatsächlich begangen werden. Es gibt einen ganz tollen Kollegen in Kanada, der schon sein ganzes Leben lang Forschung in dem Bereich betrieben, Bill Marshall, der hat die sogenannte Offense Chain, also eine Kette von sich aufbauenden Bausteinen, kann man fast sagen, die dann sozusagen in einem Missbrauch und einem Übergriff enden. Und da steht am Anfang die Fantasie und dann in der Folge der Konsum von Bildern, dann eben auch möglicherweise der Konsum oder der Gebrauch einer solchen Puppe. Also all das kann dazu führen, dass es in Einzelfällen dann dazu kommt, dass jemand dann tatsächlich sozusagen die Hemmschwelle überschritten hat und dann einen Übergriff begeht. Wir können das nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit für jeden sagen. Aber es gibt solche Fälle und da gibt es eben jetzt eine juristische Bewertung dieser Situation, die dann eben diese Dinge unter Strafe stellt. Und das wird sicherlich nicht für jeden stimmen, so wie es immer so ist, wenn wir ein Gesetz haben. Für den einen stimmt es, für den anderen nicht. Und ich kann auch nachvollziehen, dass Sirius und Ruby da fordern, dass sie ihre Sexualität auf diese Art leben wollen. Trotzdem muss man halt irgendwo dann eine Entscheidung treffen und die ist eben momentan so, dass es, ich glaube, auch nicht überall unter Strafe gestellt ist.
Auch da haben wir schon drüber gesprochen, was das für ein unglaublicher Druck sein muss, wenn man seine Sexualität ein ganzes Leben lang nicht ausleben darf, in welcher Form auch immer. Ich stelle es mir sehr schwierig vor, auch ich kann da verstehen, dass sie beiden das fordern. Bin mir selber allerdings, sage ich ganz ehrlich, auch noch nicht sicher, wie ich das bewerten möchte, soll. Lässt sich das vielleicht vergleichen? Wir haben da drüber gesprochen, über die, ich glaube, du hattest das Übersprungshandlungen genannt. Also wenn Männer zum Beispiel jetzt Kinderpornografie konsumieren, dass sie das gar nicht unbedingt machen, weil sie pädophil sind, sondern weil sie normale Pornografie konsumieren, ihnen dann irgendwann langweilig wird und dann immer einen Schritt weiter. Würde sich das damit vergleichen lassen?
Also würde ich, glaube ich, nicht sagen, nein. Also das eine sind Ersatzhandlungen. Und das andere, glaube ich, ist eben sozusagen ein sich aufbauendes Geschehen, wo wir einfach überlegen müssen, wo wollen wir es bremsen, wo wollen wir es stoppen. Und das eine, ich könnte mir vorstellen, ich weiß es jetzt nicht genau, ich kenne jetzt Sirius und Ruby nicht persönlich, habe mit ihnen nicht gesprochen, aber es gibt ja sehr, sehr viele pädophile Menschen und das haben wir auch bestimmt in der ersten Folge mit auch schon erzählt, die ja eben nicht ausschließlich pädophil sind. Das heißt, dass die schon eine Möglichkeit haben, ihre Sexualität befriedigend zu erleben, auch wenn es vielleicht leichter geht, schneller geht oder auch der Orgasmus als heftiger erlebt wird, wenn sie dann möglicherweise an Kinder denken. Aber die meisten Pädophilen haben eben auch die Möglichkeit, Sexualität mit Erwachsenen durchaus befriedigend zu erleben. Mhm. Und die kleine Gruppe, die das nicht kann, die sind natürlich deutlich benachteiligt und die müssen dann auch Verzicht leisten, zumindest in der Benutzung von Bildern, Puppen, wie auch immer.
Ja. Ein letzter Punkt noch, wo ich auch überrascht war, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ich weiß nicht, inwieweit du damit vertraut bist, aber so eine Tatsache, dass sobald bei dir im Beruf rauskommt, dass du pädophil bist, du fristlos gekündigt werden kannst, einfach nur aufgrund der Tatsache deiner sexuellen Orientierung, nicht ob du einen Übergriff begangen hast oder nicht. Das ist
Das war mir tatsächlich
oder?
So klar nicht. Also ich habe das auch, als ich das gehört habe, habe ich mich da auch sehr gewundert. Ich habe mich da auch ein bisschen erinnert gefühlt tatsächlich an Homosexualität von vor etlichen 10 Jahren zurückliegend, das ja auch unter Strafe sogar stand. Hm. Tatsächlich ist das etwas, was ich mit einem gewissen Entsetzen auch gehört habe. Ich finde das auch dramatisch, dass das offensichtlich so in der Praxis passiert. Ich glaube, oder ich habe mir die Frage gestellt, wie kommt jemand dazu herauszufinden, dass ein Mitarbeiter eine Pädophilie hat? Das ist mir noch nicht, hat sich mir noch nicht erschlossen. Möglicherweise gibt es Umstände, die das dann ans Tageslicht bringen. Das finde ich natürlich dramatisch, dass dann aufgrund einer sexuellen Orientierung jemand ausgeschlossen wird. Das, die Diskriminierung in verschiedenen Bereichen kennen wir ja sehr gut. Die gibt es ja in anderer Hinsicht schon viel diskutiert, dass das bei Pädophilen auch so ist, finde ich tatsächlich auch dramatisch.
Ob es wirklich konkrete Fälle jetzt gab, weiß ich auch nicht. Vielleicht geht es den beiden auch einfach nur ums Prinzip. Und auch das fände ich verständlich, dass man einfach fordert für sich, dass das dort aufgenommen wird. Danke dir, Elisabeth, dass wir heute nochmal gequatscht haben, auch wenn es eigentlich gar nicht so geplant war.
Gerne.
Das war die Podcast-Folge, die es eigentlich gar nicht hätte geben sollen. Ich bin aber ganz glücklich drüber, dass es sie jetzt doch gab. Ist nämlich super spannend. Und auch trotzdem nochmal der Hinweis, wenn ihr noch Fragen habt, wenn euch was unter den Zehennägeln juckt, dann schreibt uns eine E-Mail, eine WhatsApp-Nachricht, schickt uns eine Brieftaube im Notfall. Wir sprechen dann garantiert über das Thema. In der nächsten Folge werdet ihr nochmal den Michi etwas besser kennenlernen. Da gibt es nämlich mein 1:1 Gespräch mit ihm. Michi ist auch Pädophil und Patient bei Elisabeth, bei Kein Täter werden. Und da werden wir nochmal seine Geschichte ausführlich behandeln. Jetzt danke ich euch fürs Zuhören. Sollte euch die Folge gefallen haben, dann lasst gerne eine Rezension da. Und natürlich, wie in jeder Folge, habe ich euch die Kontakte zu Kein Täter werden und diesmal auch zu der Website von Ruby und Sirius in den Shownotes hinterlegt. Macht's gut und auf Wiederhören.
Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast.